Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 13 bis 16. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Loblieder? Ist jemand unter euch krank? Er lasse die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, und sie sollen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander die Sünden. Und betet füreinander, auf dass ihr geheilt werdet. Viel vermag eines Gerechten Bitte, wenn sie ernstlich ist. Wir haben heute einen Text, der in der evangelischen Predigttextordnung lange keinen Platz hatte, so nach meiner Beobachtung jedenfalls. Wahrscheinlich gibt es Unsicherheiten auf der Seite des Kranken und auch auf der Seite derer, die als Älteste gefragt sind. Der Kranke fragt sich, steht es denn schon so schlecht um mich, dass ich um die letzte Ölung bitten sollte? Und kann es sein, dass ich dann nach irgendwelchen bereits doch schon so gut vergrabenen Sünden gefragt werde oder vielleicht auch nicht gefragt werde, aber sie kommen in mir dann so hoch und auf einmal plaudere ich was aus, was ich gar nicht sagen wollte. Und die, die die Rolle als Älteste ausfüllen, die fragen sich, ob denn das Krankengebet auch zu ihrem Aufgabenspektrum gehören soll, muss, wird. Vielleicht fragt sich das ja auch jemand bei den Wahlen zur Gemeindeleitung, da werde ich vielleicht Ältester und dann, das weiß ich nicht. Und falls ja, wie man dann so ein Krankengebet vollzieht, da fehlt es ja auch an Übung. Wie könnte es denn dazu kommen, dass die Ältesten mit einem Kranken beten? Welcher Weg sollte eingeschlagen werden? Sollten die Verantwortungsträger einen Kranken besuchen und dann sich ihrer Verantwortung bewusst werdend von sich aus für den Kranken um Gesundheit beten? Oder ist es vielleicht ganz anders nach diesem Text? Nämlich so, dass der Kranke darum bittet, dass die Ältesten für ihn und mit ihm beten. Bisher hat der fromme Kranke allein gebetet und die Nähe Gottes gesucht. Und dazu werden wir ja in der Bibel an vielen Stellen auch ermutigt, in den Zeiten der Bedrängnis Gott anzurufen. Solch ein Gebet bringt zum Ausdruck, dass ich in Gott eine Geborgenheit erlebe. Und diese Geborgenheit erlebe ich nicht nur in der Bedrängnis, sondern wenn ich guten Mutes bin, dann kann ich auch fröhlich ein Lied anstimmen. Das hat sogar einen kommunikativen Aspekt. Als ich in dieser Woche ein sehr freudiges Erlebnis hatte, habe ich das Lied angestimmt, Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Das habe ich völlig schamfrei angestimmt, sogar vor Zuhörern. Fast schamfrei, ich wusste nämlich dann in dieser begrenzten Öffentlichkeit nicht mehr weiter, wie die Strophe zu Ende geht. Aber Loblieder anzustimmen ist genauso kommunikativ, wie in der Bedrängnis Gott zu bitten. Das ist der Weg, der in unserem Text beschrieben wird. Der Kranke ergreift so oder so die Initiative. Wahrscheinlich hatte sich der Kranke schon im Vorfeld etwas zurückgezogen, der Radius seiner Gesprächspartner ist kleiner geworden. Vielleicht ist es sogar etwas einsam um ihn geworden. Das Empfinden mag hochgekommen sein. Ich habe irgendwie gar keinen Menschen, mindestens keinen Menschen, mit dem ich über dies und das reden kann. Oder doch? Und jetzt öffnet er sich von selbst sozusagen in Eigeninitiative und fragt oder lässt fragen, könnt ihr zu mir kommen? Es müssen ja nicht alle auf einmal sein, aber vielleicht einer, zwei oder drei. Na, einer ist vielleicht zu wenig, wenn es Älteste heißt im Plural, aber vielleicht zwei oder auch drei. Kürzlich fragte mich jemand, wer sind denn eigentlich die Ältesten der Gemeinde? Ich weiß nicht, wer das weiß. Wer weiß denn, wer die Ältesten der Gemeinde sind? Einer, zwei, drei. Also die sind da an der Magnettafel angeheftet, da oben links in der Ecke. Das sind die gewählten Ältesten der Gemeinde. Mit Porträt sozusagen. Aber es ist auch möglich, dass nicht nur die Ältesten dafür in Frage kommen, sondern dass Menschen, zu denen jemand Vertrauen hat, dass die zu einem kommen, dass er die zu sich bittet und sagt, lasst uns doch, betet doch für mich. Wenn ein vertrauensvolles Miteinander da ist, dann können das auch ganz andere Christen sein. Ich denke, der Text ist da an der Stelle sogar offen. Und dennoch ist es auch ein Ausdruck des Vertrauens zu der vorfindlichen Gemeinde und ihren Ordnungen, wenn jemand sagt, also dann möchte ich schon, dass die Ältesten zu mir kommen und mit mir beten. Vielleicht trägt ja ein Kranker auch dazu bei, zu einem geistlichen Wachstum oder zu einer guten Gemeinschaft der Ältesten untereinander, wenn er die Ältesten bittet. Nun gehen da vielleicht zwei hin. Was tun sie dort? Das, was sie schon vorher getan haben, bevor sie den Kranken besucht haben, sie beten. Und nun für und mit dem, der darum gebeten hat, dass sie zu ihm kommen. Jetzt beten sie mit ihm. Wenn wir leiden, wenn wir krank sind, sollen wir die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für uns beten und uns mit Öl salben. Die Ältesten werden wegen des Betens gerufen, denn vom Gebet wird Hilfe erhofft. Das Salben mit Öl erfolgt wahrscheinlich vor dem Beten. Man salbt denjenigen und dann betet man. Warum salben? Manchmal wurde ja nicht nur ein Kreuz auf die Stirn oder auf den Handrücken gezeichnet, sondern auch die wunde Stelle gesalbt. Dann hatte das zugleich vielleicht etwas Medizinisches. Ölen kann auch etwas dem Wohlbefinden dienen. Das merkt jemand, der massiert wird. Es kann auch etwas zu tun haben mit einem religiösen Akt. Dann sagt man sich, hier ist das Öl, hier bin ich, der Amtsträger, der Ölträger. Oder aber wir erwarten dabei etwas von Gott, dass Gott segnet, dass Gott dahinter steht, dass Gott der Handelnde ist. Und die Begegnung kann so ein Brückenschlag sein zwischen zwei Menschen, aber auch zugleich ein Brückenschlag von Gott zu einem Menschen. Jemand sagte, man sollte das mit dem Öl nicht so überbewerten. Gerade dann nicht, wenn wir andere Aufforderungen, die auch Zeichencharakter haben, nicht so in den Vordergrund stellen. Denn wir sind ja auch aufgerufen von Jesus, uns gegenseitig die Füße zu waschen. Und davon sind wir möglicherweise weit weg. Warum wollen wir denn ölen, wenn wir nicht Füße waschen? Aber wir können das Salben auch so verstehen, die Ältesten handeln auf diese Weise im Auftrag des Herrn und sie handeln nicht nur im Auftrag des Herrn, sondern auch in der Kraft des Herrn. Das machen sich beide Seiten bewusst, die, die beten und der, für den gebetet wird. Der Herr handelt hier. Das Gebet wird den Kranken aufrichten. Letztlich ist es Gott. Gott ist der Heiler, nicht das Öl und nicht das Gebet Gott ist es. Gebet, ja. Nach dem Gebet ist es ja auch immer anders als vor dem Gebet. Da merkt man schon, dass das etwas mit Aufrichten zu tun hat. Und die körperliche Wiederherstellung tritt dabei in den Vordergrund. Und das Aufrichten deutet auch hin auf die Auferstehung Christi von den Toten. Und da kommt beides zusammen, die unmittelbare körperliche Hilfe und das zukünftige Heil. Die Zuversicht richtet sich so oder so auf das Handeln des Herrn aus. Die Hilfe wird dem Gebet des Glaubens zugeschrieben. Nun darf man nicht daraus schlussfolgern, dass die Heilung gewiss erfolgen wird. Wir werden nämlich jedes Gebet um Heilung mit dem Lehrgebet Jesu in Verbindung bringen, der uns ja gelehrt hat im Vater unser, dein Wille geschehe, und selber so gebetet hat, nicht wie ich will, sondern so wie du willst. Und wenn wir eine langfristige Verabredung treffen, also einen Termin haben für 2024, 25 oder so, dann sage ich meistens, und nicht nur so aus Jux, so der Herr will und wir leben. Denn was weiß ich, ich werde irgendwann Termine in den Kalender eintragen, die werde ich nicht erleben. Die stehen dann noch geduldig da. Da hat jemand anders den Kalender zugeklappt und sagt, das hat er auch noch vor. Wenn der Herr will und wir leben, wenn der Herr will, werden wir leben. Es ist also abhängig vom Willen des Herrn. Jakobus 4, Vers 15, gleicher Brief, ein Kapitel zuvor. Das Aufrichten hat also beide Dimensionen, das Hier und Heute und auch diese ewige Dimension. Beides gehört zusammen. Da muss keiner traurig sein, wenn er sagt, naja, nun hat es hier nicht geklappt. Dann klappt es, naja, vielleicht mit der Ewigkeit. Ja, dann klappt es mit der Ewigkeit. Zum Aufrichten gehört auch die Vergebung der Sünden. Stell dir mal vor, du fährst in die Werkstatt und die Werkstatt behebt den Schaden, den du gemeldet hast. Du sagst, das und das ist kaputt, das machen die auch ganz. Aber sie entdecken noch einen anderen Schaden. Aber diesen Schaden hast du gar nicht gemeldet. Und weil du nicht gemeldet hast, sagen die, den reparieren wir jetzt nicht, das ist ja nochmal so teuer, vielleicht bezahlt er den dann nicht. Aber ich will doch, dass es funktioniert. Und würde doch sagen, bitte mitbeheben. Hier steht im Text, wenn er Sünden begangen hat, dann wird ihm vergeben werden. Als die Freunde den Gelähmten durch das Dach in dem Haus, in dem Jesus predigte, runterließen, eigentlich damit er ihn heilt, sagt Jesus, dir sind deine Sünden vergeben. Die Gnade, seine Gnade ist nicht einseitig, sondern sie ist vollkommen, sie ist umfassend. Da wird nicht nur ein bisschen was gemacht, sondern dann schon alles. Mancher Mensch wäre vielleicht an Heilung interessiert, aber nicht unbedingt an Vergebung. Warum Vergebung? Warum von Sünde die Rede? Ich wollte nur heil werden. Aber ganz anders ist es, wenn er auf einmal in der Gemeinschaft mit Gott im Gebet vertieft ist und diese Gemeinschaft so lebendig ist und Gott so gegenwärtig ist, dass auf einmal das, was dann noch stört, auf einmal auch wichtig wird. Wichtig ist, dass es verschwindet, die Schuld. Dann stört die Beziehung, die durch Schuld belastet ist. Stellt euch mal eine super schöne Beziehung vor, in der immer noch die Schuldfrage drückt. Man liebt sich, man geht Hand in Hand, man küsst sich, aber die Schuld steht zwischen den beiden. Es ist so ein bisschen wie so ein nachgeschobener Satz hier im Text, wenn es da heißt, bekennt also einander die Sünden. Da könnte man also auch in so, hat vielleicht gar nichts mit Krankheit zu tun, da könnte man auch merken, es ist gut, wenn das mal irgendwann gesagt ist, was da stört. Aber zurück zum Krankengebet. Kann ich da sagen, ich wollte ja eigentlich nur gesund werden und jetzt sowas? Aber die göttliche Hilfe bliebe unvollständig, wenn sie nötigenfalls die Sündenproblematik in der Tiefe nicht mit erfassen würde. Was nützt mir eine kostspielige Reparatur unseres Autos, wenn der eigentliche Schaden nicht behoben wird? Wir hatten das. Auf Bornholm hat man für mehrere tausend Euro unser Auto montiert, sag ich mal, nicht repariert. Es fuhr danach immer noch nicht. Was nützt es, wenn nur der eine Schaden behoben ist, wenn da vielleicht eine neue Störkette dran ist? Schick, kann man sich ja auch um den Hals hängen. Die Sünden bekennen. Ich stieß auf ein Gebet, das ich in diesen Tagen schon verschiedenen Menschen zur Verfügung gestellt habe. Und das können wir beten. Ich habe es jetzt leider nicht hier vorne auf der Leinwand, es sei denn, der Wolfgang zieht es jetzt von unten ein Blatt Papier, was er irgendwann heute Morgen nicht gekriegt hat, noch rüber. Ich lese es mal vor und wenn jemand sagt, das hätte ich gerne, dann sagt es mir, dann schicke ich es euch zu. Lieber Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und mich durch dein Blut erkauft hast. Ich komme jetzt ans Kreuz und lege dort mein altes, sündiges Leben ab. Mache aus mir eine neue Schöpfung. Stärke oder erneuere meinen Glauben und komm in mein Herz. Vergib mir meine Schuld und hilf mir, denen zu vergeben, die mich verletzt haben. Gib mir den Heiligen Geist und schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens und führe mich in alle Wahrheit. Amen. Wir können allein um Vergebung beten, aber wir sollten die Beichte nicht umgehen. Ja, Beichte ist peinlich. Sie gibt ja den Blick hinter die Kulissen frei. Und wir haben eine ganz natürliche Scham, über unsere Sünde zu sprechen. Wir haben Angst. Wir könnten vor dem, der unsere Beichte hört, nicht mehr bestehen. Vielleicht ist es darum immer ganz gut, man lädt sich mal einen entfernten Evangelisten ein, der kommt von sonst woher, man kennt ihn nicht. Man lernt ihn kennen und dann geht er wieder. Und in seinem Köfferchen hat er nicht nur sein Gepäck, sondern auch manches Wissen, das er mitnimmt. Aus einer Gemeinde, in der er gepredigt hat und in der er Seelsorge geübt hat. Wenn wir uns grundsätzlich der Beichte entziehen, dann behält die verborgene und die geheim gehaltene Schuld ihren schwächenden Einfluss auf unser Glaubensleben. Wie so eine Infektion, die den Körper schwächt. Mensch, wenn die Entzündungswerte mal so hochschießen, normalerweise liegen die da irgendwo bei, keine Ahnung, 10 oder so und die sind auf 200 oder so, dann bist du schwach. Und so ist das auch mit der Sünde. Und in dem Psalm, den wir vorhin gehört haben, da heißt es sinngemäß, als ich schwieg, da zerfielen meine Gebeine, da konnte ich gar nicht mehr stehen. Im Psalm 51, Vers 6 lesen wir, gegen dich allein habe ich gesündigt. Rechte Beichte ist ja vor allen Dingen das Bekenntnis meiner Schuld vor dem Herrn aller Herren, dem ich allein verantwortlich bin. Aber von David lesen wir, dem wir auch diesem Psalm 32 verdanken, dass er auch vor dem Propheten Nathan seine Sünden offenbart hat. Und das war wohl gut so, sonst wäre er möglicherweise in den Sog dieser Sünde weiterhin hineingezogen worden. Aber er hat für eine Öffentlichkeit gesorgt, vor Gott und vor einem Menschen, damit er sich da nicht weiter durchmogelt. Denn manchmal sind wir beim Mogeln. Jeder Christ kennt die Erfahrung, dass er trotz verzweifelten Ringens, trotz Gebet und Bekenntnis vor Gott, von bestimmten Sünden nicht loskommt. Auch Christen können durchaus noch die Macht des Bösen erfahren, die sich in dem einen oder anderen Lebensbereich ungebrochen durchsetzen kann. Geiz, Misstrauen, Angst, Hartherzigkeit, Wutausbrüche, Schwatzhaftigkeit, sexuelle Gefährdungen, Bindungen, Süchte, Wir sind zwar gerettet, aber nicht erlöst. Und die Offenlegung unserer Niederlagen und Gebundenheiten vor einem verantwortungs- und vertrauenswürdigen Mitchristen ist von höchster Bedeutung für unser geistliches Wachstum. Manche Sünden bedürfen sogar der öffentlichen Beichte und Wiedergutmachung, Rufmord, Verleumdung. Ich habe bei mir so überlegt, ich bin ja nun hier schon Kanten über 60 und über 30 Jahre in der Gemeinde, was ich auf mich geladen habe an solchen Sünden. Also es ist nicht die Absicht, einfach zu morden durch Rufe, aber einfach durch etwas, was ich gesagt habe, über einen anderen. Und wer das weiß, dass ich es über ihn gesagt habe, oder der es weiß, dass ich es über einen anderen gesagt habe, ich bitte herzlich um Vergebung. Jesus spricht in der Bergpredigt vom Hingehen. Er spricht das Hingehen an. Und das Hingehen unterscheidet sich davon, es dabei zu belassen. Das lassen wir so. Aber vielleicht ist darum, weil wir manche Dinge so belassen, vielleicht sind darum unsere Beziehungen untereinander oft auch etwas verkümmert. Wenn wir aus Angst das Bekennen unterlassen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn es in unserer Gemeinde zwar viele bekehrte, aber wenig gereifte, tragfähige, dynamische Christen gibt. Bekennt also untereinander die Sünden. Jörg Swoboda fragte in einem Andachtsbuch, Wort für heute aus dem Jahr 2007, war am 20.11.2007, falls jemand die Bücher sammelt, bedeutet das einander Verfehlungen bekennen eigentlich, der Seelsorger sollte auch vor dem Kranken beichten? Die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Was sagt Jörg Swoboda? Er sagt, jedenfalls nicht im gleichen Umfang. Er sollte den Kranken nicht zusätzlich noch mit eigenen Problemen belasten. Aber er sollte deutlich machen, dass er ebenso auf Vergebung angewiesen ist wie der Kranke. Ich empfinde, es gibt beides. Statt dem Kranken zuzuhören, dass Gespräch mit Vergleichen aus dem eigenen Leben zu überfrachten. Da merken wir, da hat Jörg Swoboda so recht, dass das nicht angebracht ist. Und es gibt auf einmal auch eine von Gott geschenkte Vertrautheit, dass auf einmal auch der, der eigentlich als Seelsorger antrat, in dem Gespräch Seelsorger erfährt. Das habe ich unter uns vielfach schon erlebt. Auf jeden Fall wird deutlich, dass beide im selben Boot sitzen. Unter dem Strich darf jedenfalls herauskommen, wir leben von der gleichen Gnade. Wir sind beide auf diese Gnade angewiesen. Und der Kranke darf und soll erleben, dass er nicht mit einem selbstgerechten Menschen spricht und betet, sondern mit jemandem, zu dem er ein uneingeschränktes Vertrauen haben kann. Jemand, von dem er sagt, der ist um mein Wollen und Können vorurteilsfrei im Geiste Jesu bemüht und will das fördern. Ich soll als jemand, der Seelsorge sucht und erfährt, die vorwurfsfreie Gegenwart Gottes erfahren. Wenn man auf einer Autobahnbrücke steht und die Fahrzeuge, die darunter entlangfahren, betrachtet, dann stellt man fest, dass viele Menschen ganz alleine im Auto sitzen. Und das ist ja auch die Kritik am Individualverkehr. Aber das ist zugleich auch ein Bild, dass viele allein unterwegs sind. keinen haben, der neben ihnen sitzt, der mit ihnen im Gespräch ist. Und wir sind aufgerufen, als Brüder und Schwestern für andere Brüder und Schwestern einen Blick zu haben, für ihre Situation. In den letzten Tagen hatten wir dieses schöne Musical Hiob von Adonija. Und da heißt es am Ende im Buch Hiob, Kapitel 42, Vers 10, der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Wenn jemand bereit ist, Fürbitte zu tun für seine Schwestern und Brüder, bereit ist hinzugehen, wenn er gerufen wird, oder vielleicht einfach sich auch bereit zu machen, ohne dass er gerufen wird, er wird es erleben, dass der Segen Gottes auch auf ihn zurückfällt. Das gilt für alle Besucher und Beter. Das Beten für andere fällt auf uns selber segensreich zurück. Amen.